Der Roman beginnt mit einer Frage, die der Sohn seinem Vater immer wieder stellt. Um was geht es? Die Antwort ist für den namenlosen Ich-Erzähler die größtmögliche Zumutung. Es geht tatsächlich um Leben und Tod, um das Unsagbare in der eigenen Familiengeschichte. Vater und Sohn fahren im Mietwagen über die Schwäbische Alb, die Serpentinen hinauf und wieder runter. Der Ausflug aber ist viel mehr als eine allzu kurvige Reise zurück in die trostlose Vergangenheit des Vaters. Denn der Trip soll eine Art Therapie sein, ein letzter Versuch, den tödlichen Familienfluch zu bannen, um sich und das Kind zu retten. Denn der Vater des Erzählers hatte sich, wie es umgangssprachlich heißt, das Leben genommen. Genau wie der Großvater und der Urgroßvater auch. Ein Grauen über Generationsgrenzen hinweg.
Ich fragte mich, ob es richtig gewesen war, mit dem Jungen hierher zu kommen, ihm zu zeigen, was von mir und meiner Kindheit noch übrig war. Dadurch mache ich alles unnötig schwer. Ich konnte doch nur drum herum reden. Ich musste den schwarzen Gott von ihm fernhalten und ich wusste nicht wie.
Gegenüber dem schwarzen Gott scheint der rasende und zugleich tiefenerschöpfte Held ohnmächtig zu sein. Dabei hat er alles getan, um Ordnung in sein Leben zu bringen, eine erfolgreiche Existenz aufzubauen und Kraft gegen das düstere Ungeheuer namens Depression zu sammeln. Er war der Beste im Studium, bald ein anerkannter Unidozent, aber der berufliche Aufstieg vermag seinen Blick in die Welt leider nicht aufzuhellen.
Ich war jetzt Professor. Und es hatte sich nichts verändert. Die Welt hatte sich nicht verändert. Ich hatte mich nicht verändert. Nichts. Ein paar Trottel behandelten mich jetzt mit Ehrfurcht. Das war alles. Und mit Sicherheit nichts Gutes.
Was aber könnte gut sein für den traurigen Soziologieprofessor, der seine Profession als Kampfsport vor allem gegen sich selbst betreibt? Im Grunde hat er keine Wahl. Er muss sich auf das Leben und die Liebe selbst einlassen. Ein Kind zeugen und dann den genealogischen Fluch beenden. Das Baby kommt, der Zweifel aber bleibt und damit die Frage, wie sich mit jener Prägung oder vielleicht auch Veranlagung beschäftigen, die ein Weiterleben trotz Erfolg im Beruf und Vaterglück so schwer macht. Die Antwort ist weitaus komplizierter, als Gesprächsoptimisten glauben mögen.
Depression war keine Diagnose. Wenn ich das Wort aussprach, erschuf ich das Bezeichnete erst. Wenn ich das Wort aussprach, verwandelte ich das Gefühl in ein Urteil. Erst die Vollstreckung des Urteils würde dem Gefühl ein Ende machen, die Kapitulation vor dem schwarzen Gott.
Noch aber wird der Mann am Steuer nicht gegen den nächsten Baum fahren, denn neben ihm sitzt sein Sohn, der zwar das Leid des Vaters erahnt, sich aber den Spaß nicht nehmen lassen möchte, vor allem jenes wohlig irritierende Bauchgefühl, wenn das Auto sich in die Kurve legt. Der neugierige Junge möchte Höhlen anschauen und nach Versteinerungen suchen und selbstverständlich erfüllt der Vater diese Wünsche, selbst wenn ihn das, Zitat, Metaphorische an den Unternehmungen aufregt. Versteinert ist so viel in der väterlichen Vergangenheit, die von Legenden und Lügen geprägt ist, vom, wie es heißt, Familienbla, zu dem es immer auch gehört hat, nicht nur die Selbstmorde der Ahnen mit einem eisernen Schweigen zu belegen, sondern auch mörderische Ansichten zu verharmlosen, was den Nachkommen und Erzähler zu radikaler Gegenrede veranlasst.
Der Vater war ein Nazi, bis zu seinem Ende. Keiner von denen, die den Massenmord abstritten, er war ein richtiger Nazi, einer, der den Mord gut fand. Er hatte kein Nazi der Tat mehr sein können. Er musste ein Nazi der Meinung bleiben. Ein Mörder nur in der Fantasie und auf dem Wahlzettel.
Bovbjerg lässt seinen Erzähler sehr deutlich werden, erwähnt sogar die 381.569 Stimmen für die NPD in der baden-württembergischen Landtagswahl im Jahre 1968. Das waren knapp 10% für diese rechtsradikale Partei. Es gehört zu den wirklich beunruhigenden Momenten in diesem Roman, dass die historischen Bezüge von erschreckender Aktualität sind und dass sich die Welt tatsächlich kaum verändert hat. Kein Wunder, dass der Protagonist zu saufen beginnt, viel Bier, um, wie er sagt, die Schwärze zu verdünnen. Die Schwärze, das ist die Erinnerung an den Nazivater, der sich mit einem Seil erhängt hat.
Mein Vater war nicht nur tot, er zeigte auch den Weg. Ich konnte hinterhergehen. Bald war es soweit.
Boffbjerg erzählt präzise, nämlich in radikalen Kurzsätzen, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So entsteht ein völlig unberechenbarer Textrhythmus. Mal geht es in eine rasende Rechtskurve, dann wieder bei eher ruhiger Fahrt nach links, sodass die Lektüre dieser Schlangenlinienprosa durchaus zur Herausforderung wird. Bjerg hat für seine inhaltlichen Serpentinen eine formale Entsprechung gefunden und in diesem Kunstgriff besteht die große literarische Qualität des Romans. Die dramaturgisch klug gesetzten Sprünge zwischen den Erzählzeiten, die sich wie schmerzhafte Schnitte anfühlen, führen uns an die Grenze des Schreibbaren. Denn für den Todessüchtigen scheint in dunkelsten Sekunden selbst der Tod des eigenen Kindes eine Erlösung vom eigenen Leid zu bieten. Fast nebenbei wird erwähnt, dass auch Frieder, der Selbstmordkandidat aus dem Auerhaus, seinen Kampf aufgegeben hat. Wenige bittere Pointen in Serpentinen erinnern noch an die heitere Stimmung in der Dorf-WG, die sich im mittlerweile verfilmten Bestsellerbuch der lebensrettenden Freundschaft verschrieben hatte. Boffbjerg hat sich, ausgehend vom düsteren Kern seines Erfolgsromans, schriftstellerisch weiterentwickelt und einen nicht nur erschütternden, sondern auch stilistisch überzeugenden Roman geschrieben.